SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Die USA und die EU planen unabhängig voneinander weitere Sanktionen gegen Russland. Nach Angaben von US-Finanzminister Bessent sollen sie vor allem die Ölkonzerne Rosneft und Lukoil treffen. Aus Washington berichtet Carsten Kühntop.
Diese zusätzlichen Sanktionen seien die Folge des mangelnden ernsthaften Engagements Russlands für einen Friedensprozess zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Kremlchef Putin weigere sich, diesen Krieg zu beenden. Präsident Trump nannte die Sanktionen riesig. Er habe lange damit gewartet und habe das Gefühl gehabt, dass jetzt die Zeit dafür sei, sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus. Er teilte mit, dass er das geplante Treffen mit Putin in Budapest abgesagt habe. Der Gipfel habe sich nicht richtig angefühlt. Später sei eine Begegnung aber möglich. Mit den neuen Sanktionen ändert sich Trumps Russland-Politik deutlich. Seit seinem Amtsantritt im Januar hatte der Präsident zwar immer wieder mit solchen Zwangsmaßnahmen gedroht, sie aber nie verhängt. Im August setzte er Putin sogar ein Ultimatum, ließ es dann aber verstreichen und lud den Kreml-Chef stattdessen nach Alaska ein.
Und die EU-Staaten haben sich nach wochenlangen Diskussionen darauf verständigt, ab 2027 kein Flüssiggas mehr aus Russland zu kaufen, damit ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Zuletzt hat es vor allem aus der Slowakei noch Widerstand gegeben. Die dänische EU-Ratspräsidentschaft hat die Einigung am Abend verkündet, noch vor dem EU-Gipfel heute in Brüssel. Dazu reist auch der ukrainische Präsident Zelensky an. Thema wird dann auch sein, ob die EU der Ukraine Finanzmittel aus eingefrorenen russischen Vermögen zur Verfügung stellt. Über weitere Themen beim EU-Gipfel berichten wir später in diesem Infodate. Bevor Bundeskanzler Merz heute nach Brüssel reist, war er gestern noch beim sogenannten Westbalkan-Gipfel in London. Am Rande dieses Treffens hat er seine Äußerungen zum Stadtbild in deutschen Städten noch einmal konkretisiert. Merz sagte, dass Deutschland für den Arbeitsmarkt auch in Zukunft Einwanderung brauche.
Schon heute sind ja viele Menschen mit Migrationshintergrund, wie wir es so ausdrücken, unverzichtbarer Bestandteil unseres Arbeitsmarktes. Sie arbeiten in Deutschland, sie leben in Deutschland, sie arbeiten in Pflegeheimen, in Universitäten. Wir können auf sie eben gar nicht mehr verzichten, ganz gleich, wo sie herkommen, welcher Hautfarbe sie sind. Probleme machen uns diejenigen, und auch das ist ein Thema heute gewesen, machen uns diejenigen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, die nicht arbeiten und die sich auch nicht an unsere Regeln halten.
Man müsse die Ursachen dieser Probleme in Europa gemeinsam lösen, so Merz. Wegen seiner Stadtbildaussage hatte es viel Kritik gegeben. In mehreren Städten sind Menschen aus Protest gegen Merz auf die Straße gegangen. In der schwarz-roten Koalition in Berlin ist man weiter uneins, was mit dem umstrittenen Heizungsgesetz der Ampelregierung geschehen soll. Die Heizungsbranche warnt vor zu weitreichenden Eingriffen. Was die Koalitionspartner zum aktuellen Stand sagen, fasst Jan Zimmermann aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
Die Union will ein neues Gesetz. Noch in diesem Jahr, vermutlich im November, sollen Eckpunkte für einen Gesetzentwurf vorgelegt werden, heißt es aus der Unionsbundestagsfraktion. Der energiepolitische Sprecher Lenz will, dass das Gebäudeenergiegesetz, oft als Heizungsgesetz bezeichnet, im Kern verändert wird. Die Regelung, nach der neu eingebaute Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen, soll gekippt werden, sagte der CSU-Politiker dem ARD-Hauptstadtstudio. Seit dem vergangenen Jahr gilt diese Vorgabe für Häuser in Neubaugebieten. Die SPD lehnt jedoch so eine Änderung ab. Die Energieexpertin der SPD im Bundestag, Scheer, sieht ansonsten die Wärmewende und die gesetzten Klimaschutzziele in Gefahr. Auch SPD-Bauministerin Huberts will, dass es keine Abstriche beim Klimaschutz gibt. Einig sind sich Union und SPD darin, dass der Einbau klimafreundlicher Heizungen weiterhin finanziell gefördert werden soll. Aber Unionspolitiker können sich vorstellen, hier aufgrund der angespannten Haushaltslage zu kürzen. Viele Sozialdemokraten schlagen dagegen vor, Zuschüsse sozial stärker zu staffeln.
Mit der Übernahme des afghanischen Generalkonsulats in Bonn durch die Taliban Anfang Oktober sind den radikalen Islamisten wohl große Mengen sensibler Daten in die Hände gefallen, auch von Regimegegnern. Die Bundesregierung war nach ARD-Informationen gewarnt, schritt aber nicht ein. Peter Hornung berichtet.
Zehntausende Afghaninnen und Afghanen sind betroffen, die in Europa und anderswo Schutz gesucht haben und deren Daten zentral im afghanischen Generalkonsulat in Bonn gesammelt worden waren. Passanträge, biometrische Daten, Heirats- und Taufurkunden, viele Jahre zurück. Der ARD liegen zwei vertrauliche Schreiben afghanischer Botschafter und Konsuln vor, geschickt an das Auswärtige Amt in Berlin. Darin warnten die Diplomaten eindringlich vor den Risiken, sollten diese Daten den Taliban in die Hände fallen. Regimegegner im Ausland gerieten so in Gefahr und auch deren Familien in Afghanistan. Eine Antwort aus Berlin erhielten die afghanischen Diplomaten nie. Man nehme solche Schreiben zur Kenntnis, hieß es vom Auswärtigen Amt auf Nachfrage der ARD. Das Generalkonsulat in Bonn wurde schließlich Anfang Oktober von den Taliban übernommen. Afghanische Geflüchtete werden sich in Deutschland und Europa nun nicht mehr sicher fühlen können. Das sagte die deutsch-afghanische Menschenrechtsaktivistin Patoni Teichmann.
In Rheinland-Pfalz gibt es nach wie vor kaum Schutzräume für die Bevölkerung. Früher waren es 67 Bunker mit mehr als 50.000 Plätzen, davon sind heute kaum noch welche übrig. Und die es noch gibt, wurden nach SWR-Recherchen bisher nicht instand gesetzt. SWR-Reporter Holger Schäfer berichtet.
Ohnehin sind nur noch 5 Bunker für bis zu 1.000 Personen in Rheinland-Pfalz in öffentlicher Hand. Einsatzbereit ist aber kein einziger. Die Bundesregierung hatte zwar nach Beginn des Ukraine-Kriegs angekündigt, ehemalige Bunker und Schutzräume prüfen zu lassen, das lässt aber weiter auf sich warten. Auch ein geplantes Schutzraumkonzept von Bund und Ländern liegt noch nicht vor. Der Gemeinde- und Städtebund kritisiert, weder Zuständigkeiten noch Finanzierung seien geregelt. Das Thema wird auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Mainz besprochen, bei der Rheinland-Pfalz den Vorsitz hat.
Der FC Bayern München bleibt in der Fußball-Champions League in dieser Saison ungeschlagen. Die Bayern gewannen am Abend zu Hause mit 4:0 gegen den FC Brügge. Sportreporter Edgar Endres fasst das Spiel zusammen.
Auffallend war vor allem Lennart Kahl. In der 5. Minute trifft der erst 17-Jährige sehenswert und ist damit der jüngste deutsche Torschütze in der Königsklasse. Harry Kane und Luis Diaz erzielen die weiteren Tore bis zum Seitenwechsel. Pech hatten außerdem Alexander Pavlovic und Kane mit Aluminiumtreffern. Nach der Pause trifft dann in einem einseitigen Match nur noch der eingewechselte Nicolas Jackson. Die Bayern starten auch in der Königsklasse perfekt und stellen mit 12 Pflichtspielsiegen zu Saisonbeginn einen neuen Europarekord auf.
Ganz anders lief es dagegen für Eintracht Frankfurt zu Hause gegen den FC Liverpool. Die Eintracht kassierte eine hohe Niederlage, am Ende stand es 1:5.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es viele Wolken am Himmel, viele Schauer, Gewitter und verbreitet ist es stürmisch. Die Temperaturen liegen bei maximal 12 bis 19 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Dass der Job bei Mercedes, Bosch oder VW quasi Beamtenstatus bedeutet, mit lebenslanger Beschäftigungsgarantie also, das ist vorbei. Die Autokonzerne und ihre Zulieferer sind im Umbruch. Viele versuchen sich dabei zu retten, indem sie Stellen abbauen. Entlassen, sparen, neu anfangen. Welche Chancen bietet die Krise der Autoindustrie? Das ist unsere Serie diese Woche hier in SWR aktuell. Professor Lutz Eckstein hat als Ingenieur in der Entwicklung von Mercedes und BMW gearbeitet und forscht jetzt weiter an der Zukunft des Autos. Er leitet das Institut für Kraftfahrzeuge an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, kurz RWTH in Aachen. Und er ist auch Präsident des Vereins Deutscher Ingenieure, VDI. Herr Eckstein, erstmal ganz grundsätzlich, hat denn die deutsche Autoindustrie in ihrer Größe und Bedeutung eine Zukunft?
Ja, aus meiner Sicht durchaus. Allerdings muss sie sich doch sehr stark verändern. Der Hintergrund ist einfach, dass sich global sehr viel verschoben hat und leider nicht zum Positiven entwickelt hat. Zum einen haben wir den Krieg in der Ukraine. Russland wird maßgeblich durch China unterstützt. Und es ist einfach heute immer noch so, dass unsere Automobilindustrie sehr stark von China abhängt, gerade bei dem Thema der Batterien. Auf der anderen Seite haben wir andere Länder wie die USA, auch ein großer Markt, der sich auch sehr stark verändert hat. Das ganze Thema der Elektrifizierung spielt dort nur noch eine untergeordnete Rolle, sodass wir sowohl, was das Thema Antriebe anbelangt, aber eben auch, und das ist ein anderes wichtiges Thema, was das Thema Software anbelangt, die Frage des automatisierten Fahrens, dass wir da nochmal neu denken müssen, als wir uns das vor 10 Jahren noch so überlegt hatten und das auch entsprechend im regulatorischen Rahmen in Europa verankert haben.
Was heißt, andere Wege gehen dafür Sie konkret? Vor 10 Jahren sah es ja bei uns so aus, dass auch in Deutschland die Zukunft komplett dem E-Auto gehört. Ist das ein Schritt, wo man umdenken muss? Das fordern ja gerade viele, auch in der Politik.
Ja, ich denke, man muss einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass die Akzeptanz dieser batterieelektrischen Fahrzeuge weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Das gilt für Deutschland, aber noch mal viel stärker für mehr als 50% der europäischen Länder. Und die haben weniger als 10% batterieelektrische Fahrzeuge in den Neuzulassungen. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die Automobilindustrie, weil man hat auf diese Technologie gesetzt, man hat sehr viel Geld investiert, man ist darauf angewiesen, dieses Geld auch wieder durch den Verkauf der Fahrzeuge zurückzuverdienen. Aber das funktioniert momentan eben nur sehr eingeschränkt, deswegen auch diese massiven Stellenkürzungen in der deutschen Automobilindustrie. Und wenn jetzt große Teile der Welt eben nicht nur batterieelektrische Fahrzeuge fordern, und letzten Endes kann man die Autos ja nicht verschreiben, sondern es sind ja Individuen wie Sie und ich, die sich dann für ein solches Auto entscheiden, wenn die eben auch andere Dinge fordern, und das ist auch in China so, dann muss man als Industrie einfach darauf reagieren. Und das ist jetzt vielleicht auch ein interessanter Punkt, wo es sich nochmal lohnt, nochmal genauer nach China hinzuschauen, weil China auf der einen Seite hat viele Jahre lang das Thema der batterieelektrischen Fahrzeuge ganz stark getrieben, einfach weil man schlicht und ergreifend selbst kein Öl hat. Mittlerweile ist China aber dabei, die ja auch strauchelnde Unternehmen einzusammeln im Bereich der Verbrennungsmotoren und auch solche Kompetenzen zu integrieren, zum Beispiel in einem Unternehmen Horse Powertrain. Das ist mittlerweile ein großes Unternehmen, was mittlerweile auch westliche Hersteller dann mit solchen Motoren und Technologien versorgt. Was auch in China zu sehen ist, ist, dass eben neben den batterieelektrischen Fahrzeugen mittlerweile die sogenannten Range Extender eine immer größere Rolle spielen. Das heißt, Fahrzeuge, die immer elektrisch angetrieben sind, die aber neben einer Batterie eben auch noch eine Stromerzeugung an Bord haben, den sogenannten Range Extender, der ist heute verbrennungsmotorisch in der Regel realisiert, könnte man auch durch eine Brennstoffzelle machen, irgendwann in der Zukunft. Mhm. Und diese Fahrzeuge gewinnen momentan extrem an Bedeutung, weil auch dort ist das Thema der Reichweite und die Kosten der Batterien sind einfach eine Herausforderung. Ja,
aber das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Herr Eckstein, dann liegt die Zukunft auch der deutschen Industrie in der Autobranche nicht darin, nur auf das Thema Elektro zu setzen, sondern weiterhin auf eine ganze Vielzahl an Antriebstechnologien?
Ja, absolut. Also ich denke, wir müssen uns einfach der Realität stellen und wir müssen den Menschen attraktive Angebote machen, die alle möglichst nachhaltig sind. Und daneben werden wir sicherlich für Anwendungen, wo es einfach schwierig wird mit elektrischen Antrieben, wird es natürlich auch Verbrennungsmotoren geben, die mit alternativen Kraftstoffen dann fahren. Gerade im Nutzfahrzeugbereich ist es unausweichlich, wenn Sie zum Beispiel die Alpen überqueren wollen oder im Baustellenbereich unterwegs sind. Da bekommen wir einfach die notwendigen Speicherdichten mit den Batterien einfach nicht.
Und sehen Sie da, dass die deutsche Autoindustrie genügend Forschungskapazitäten hat, um auf all diesen Bereichen und nicht nur im E-Segment oder im Verbrennersegment wirklich so innovativ und wettbewerbsfähig sein, dass sie eine Zukunft hat?
Ja, absolut. Man muss ja sich vergegenwärtigen, wenn ein Unternehmen weiterhin der Meinung ist, dass es nur batterieelektrische Fahrzeuge entwickeln und anbieten möchte, dann kann man das ja natürlich tun. Und ein Tesla wird es zum Beispiel tun. Auf der anderen Seite braucht die Industrie diesen Freiheitsgrad. Also Mercedes zum Beispiel, um Namen zu nennen, hatte ja wirklich das Ziel, nur batterieelektrische Produkte anzubieten. Und man ist davon abgewichen. Und das ist mit großen Schmerzen verbunden, weil man sich eingestehen muss, dass man zum einen die Wirtschaftlichkeit alleine mit diesem Produkt nicht darstellen kann und muss jetzt, so wie Sie sagen, natürlich jetzt nochmal zusätzliches Geld in die Hand nehmen, um eben auch diese anderen Technologien zu entwickeln. Aber das ist unausweichlich, wenn man jetzt hier in dieser Phase überleben möchte, weil man eben Produkte für den weltweiten Markt anbieten muss.
Professor Lutz Eckstein von der RWTH Aachen war das. Er leitet dort das Institut für Kraftfahrzeuge. Morgen spreche ich in unserer Serie dann mit einem Unternehmensberater, der Mittelständler berät, wenn sie in neuen Branchen Fuß fassen wollen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wir haben es zu Beginn schon gehört, auf dem EU-Gipfel heute in Brüssel werden die Staats- und Regierungschefs beraten, wie sie die Ukraine weiter unterstützen wollen. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Tagesordnung ist die Frage, wie die EU wettbewerbsfähiger werden kann. Einzelheiten dazu von Thomas Spickhofen aus Brüssel.
Der Dschungel der europäischen Regeln müsse dringend durchforstet und entrümpelt werden. Die Belastungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen im täglichen Leben seien real, schreiben 19 Regierungschefs und Chefinnen in einem gemeinsamen Brief. In einem ungewöhnlich harten Ton fordern sie die Kommission auf, sich endlich um mehr Vereinfachung und den Abbau von Bürokratie zu kümmern, anstatt ständig neue Regeln in die Welt zu setzen. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat ihrerseits in einem Brief betont, Vereinfachung sei zwar wichtig, führe aber noch nicht zu mehr Wettbewerbsfähigkeit. Nicht zuletzt soll es auch um die Klimaziele gehen. Der Weltklimagipfel in Brasilien steht vor der Tür und die EU hat immer noch nicht ihre Zwischenziele festgelegt.
Auch in Mainz startet heute ein politisches Gipfeltreffen. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der 16 Bundesländer treffen sich zu ihrer zweitägigen Jahreskonferenz. Rheinland-Pfalz hat gerade den Vorsitz der MPK inne, deswegen ist es auch Gastgeber. Aus Mainz berichtet Matthias Zahn.
Ein Schwerpunkt bei den Beratungen liegt auf der Wirtschaftspolitik. Es soll etwa um die Förderung von Automobil- und Rüstungsindustrie gehen oder um die US-Zölle. Ein weiteres Thema sind die Finanzbeziehungen zum Bund. Macht der Bund Gesetze, die die Länder finanziell belasten, soll es dafür in Zukunft in jedem Fall einen Ausgleich geben, so die Forderung der Länder. Eine Entscheidung zu dem Prinzip, wer bestellt, bezahlt, soll aber frühestens Anfang Dezember fallen, wenn die Länder mit Bundeskanzler Merz beraten.
Die Ministerpräsidenten treffen sich also heute und morgen in Mainz. Vielleicht ein bisschen zu früh, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Illermann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Kann es in diesen Zeiten einen besseren Treffpunkt geben als Mainz, wie es singt und lacht? Nein. Schließlich will die Politik schon seit Monaten die Stimmung im Land verbessern. Und da bietet das Goldeschmähens eine Chance, die die Damen und Herren Ministerpräsidenten und Innen nicht liegen lassen sollten. Gut, in 2,5 Wochen hätte man die Gäste geradezu mal eintauchen lassen können in das, was gute Stimmung heißt. Und wie sich das anfühlt, wissen ja viele gar nicht mehr. Am 11.11. wären die Länderchefs und Chefinnen von der geballten Fastnachtslebenslust in Vierfarbbunt schon auf der Straße empfangen worden. Aber das kann vielleicht auch nicht jeder Zugereiste gleich gut verarbeiten. Die Herren Günther und Lies aus dem Norden wären vielleicht verschreckt worden. Andere, wie der Bayernkönig, Ministerpräsident Söder, hätte bestimmt gedacht, der ganze Trubel ist nur seinetwegen ausgebrochen. Gut, das heute nicht, aber eins gibt's bestimmt, weg, Wurscht und Woi. Das dürfte zumindest bei Söder ist zur Stimmungsaufhellung beitragen.
Wenn die Ministerpräsidenten vom Bund mehr Geld fordern, ist natürlich die Frage, wie viel Geld überhaupt da ist. In Berlin gibt Bundesfinanzminister Klingbeil am Vormittag bekannt, was bei den Beratungen des Arbeitskreises Steuerschätzung für Bund, Länder und Kommunen herausgekommen ist. Unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Fiewiger berichtet.
Das ist besonders für Bundesfinanzminister Lars Klingbeil wichtig. Er rechnet trotz Rekordverschuldung mit Milliardenlöchern in den Bundeshaushalten ab dem Jahr 2027. Immerhin, die aktuelle Steuerschätzung könnte für etwas Entspannung sorgen. Das Handelsblatt hatte unter Berufung auf Schätzerkreise von möglichen Mehreinnahmen von etwa 100 Milliarden Euro für die Zeit bis 2029 berichtet. Das dürfte zum einen damit zusammenhängen, dass Wirtschaftsforscher und auch die Bundesregierung für kommendes Jahr mit etwas mehr Wachstum rechnen als noch im Mai. Zum Zweiten haben sich die Steuereinnahmen in diesem Jahr bislang besser entwickelt als prognostiziert.
Die Kirchen- und kirchlichen Wohlfahrtsverbände sind mit fast 2 Millionen Beschäftigten der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland nach dem öffentlichen Dienst. Aber muss man auch Kirchenmitglied sein, wenn man für die Kirche arbeitet? Diese Frage beschäftigt schon seit Jahren die Justiz. Heute wird das Bundesverfassungsgericht dazu ein Urteil verkünden, das wegweisend sein dürfte. Max Bauer aus unserer Rechtsredaktion berichtet.
Früher gaben die deutschen Gerichte den Kirchen als Arbeitgeber einen großen Spielraum. Ihnen blieb grundsätzlich überlassen, ob sie die Kirchenmitgliedschaft fordern, wenn sie jemanden einstellen. Dann kam der Fall von Vera Egenberger. Sie hatte sich auf eine Stelle als Referentin bei der Diakonie beworben, war aber nicht Mitglied einer Kirche. Den Job bekam sie nicht und klagte, weil sie meinte, dass sie nur deshalb nicht genommen wurde, weil sie nicht in der Kirche ist. Vor dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesarbeitsgericht hatte Vera Egenberger Erfolg. Wegen Diskriminierung wurden ihr knapp 4.000 Euro Entschädigung zugesprochen. Die Diakonie meint aber, das sei eine Verletzung ihrer Entscheidungsfreiheit als Arbeitgeber und hat vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Heute Vormittag wird nun das Urteil erwartet.
Die berühmtesten Gallier der Welt gehen wieder auf Reisen nach Portugal bzw. wie es zu Cäsars Zeiten hieß, in die römische Provinz Lusitanien. Heute kommt nämlich der neue Asterix-Comic in den Handel. Asterix in Lusitanien ist der Titel des 41. Abenteuers mit seinem Freund Obelix. Wir wollen jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber unser Paris-Korrespondent Kai Rinecker hat zumindest ein paar kleine Einblicke.
Viele schöne Farben, das springt einem schon ins Auge, wenn man den neuen Band in der Hand hat. Dann gibt es Karies, diesen kleinen lusitanischen Bösewicht mit Glatze und 3-Tage-Bart. Es taucht ganz kurz ein römischer Centurio auf, der in der deutschen Ausgabe Pistorius genannt wird. Vielleicht, weil er optisch etwas Verwandtschaft mit dem deutschen Verteidigungsminister hat. Nachdem Pistorius dann aber Asterix und Obelix begegnet ist, kann man von dieser Ähnlichkeit nichts mehr erkennen. Die beiden Gallier müssen sich diesmal übrigens umfrisieren, damit man sie für Lusitania hält. Hinter Cäsar wird wieder mal mächtig intrigiert.
Und ganz bestimmt spinnen die Römer auch dieses Mal wieder, bekommen ordentlich auf den Helm und am Ende gibt's Wildschwein.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.